Jochen Gerz, 2018, im Gespräch mit Berit Hempel. Ich habe mich mit Ihrer Arbeit beschäftigt natürlich und habe mich gefragt, es hat ja viel mit Erinnerung und mit Geschichte zu tun auch. Da habe ich mich gefragt, was Ihre früheste Erinnerung ist.
Die Erinnerungen insgesamt waren bei uns in der Familie ein Thema, weil meine Eltern immer sagten, ja, daran kannst du dich nicht erinnern. Und es war so, erstens waren es Stellen, die ich alleine erlebt hatte oder die sie nicht kannten. Und zweitens war es irgendwie über Themen, wo sie die Hoheit drüber hatten, also die nicht für Kinder in dem Sinne waren. Und es waren Erinnerungen, also dass ich dreijährig war oder und die haben mit dem Krieg zu tun, aber nicht als einem Krieg, wie wir ihn heute empfinden würden, als eine Anormalität aus dem Fenster des Friedens guckend. Sondern eine Normalität. Und natürlich, wenn man den Krieg als Normalität so erlebt, dann verliert er natürlich auch vieles von seinen spektakulären Seiten. Es ist nicht jeden Tag Bombardierung angesagt und es fällt nicht jeden Tag, passiert nicht jeden Tag ein Unglück, sondern man pegelt sich einfach anders ein und die erste Erinnerung ist vielleicht Ostern, aber ich weiß nicht jetzt, es müsste 43 sein. Ostereier suchen in einem Wald und diese Überraschung, dass man eben farbige Eier finden kann. Und ich glaube, das war aber auch der gleiche Tag, an dem das Haus zerdeppert wurde. Aber unterm Strich eigentlich würde ich immer noch sagen, guter Tag.
Als das Haus zerdeppert wurde, das war der Bombenangriff, wo Sie dann auch verschüttet waren und wo Sie dann ein Jahr lang nicht gesprochen haben. Stimmt das?
Ja, also, aber wie gesagt, also das, wir sehen das heute so und ich als Kind habe das aber nicht so erlebt. Also das heißt, weil das hört sich ja schlimm an und die Verletzungen oder die Handikapierungen oder das, was man als Kind ist, man da irgendwie relativ auch ein bisschen immun oder weil es ein Teil ist des Lebens, so wie es ist, erlebt man es vielleicht resilienter, widerstandsfähiger. Also man ist gegenüber dem Unglück ist ja etwas Relatives, ja.
Ihr Name fällt ja oft mit dem Wort Konzeptkünstler. Finden Sie sich da wieder unter dem Begriff?
Ich habe irgendwann 72 mal gesagt in einem Interview, wenn es dann also der Wahrheit dient, dann würde ich mich als jemand bezeichnen, der sich veröffentlicht. Aus dem, was nicht öffentlich ist, an mir tue ich Dinge nehmen und veröffentliche sie.
Was treibt Sie denn an in Ihrer Kunst? Es geht ja jetzt nicht um diese Begriffe la polar, also nicht Kunst um der Kunst willen. Es geht ja darüber hinaus. Also es fängt ja schon an, also mit der Aufhebung des Tafelbildes. Sie benutzen unterschiedliche Materialien. Es sind ganz unterschiedliche Projekte, mit denen Sie oder für die Sie arbeiten. Was ist Ihr eigener Motor? Sind es gesellschaftliche Zusammenhänge, welche Auseinandersetzungen sind es?
Es ist ein großes Feld. Sag mal, ist, glaube ich, die Ähnlichkeit. Ich betrachte mich als, oder ich bestehe drauf, gegenüber mir selbst, aber auch gegenüber anderen, dass ich ähnlich bin mit anderen Leuten und dass ich nicht etwas empfinden kann, was andere Leute nicht auch empfinden können. Und insofern komme ich auf den Begriff der Gesellschaft, ja. Und ich finde das letztlich, also selbst wenn ich sage, dass die Erinnerungsfähigkeit von Geheimnissen größer ist als von den Lösungen von Geheimnissen, glaube ich damit aber auch, dass diese Nicht-Aufdeckung von allem, also die Nicht-Lösung von allem, dass das etwas ist, was uns gesellschaftlich dient. Also das heißt, ich glaube auch, dass die Kunst etwas ist, das zu etwas dient. Es ist aber auch so, dass ich mit dem Kunstbegriff, den wir haben, eben von Anfang an auch zu einem gewissen Grad überkreuzt lag. Das heißt also, ich finde den Begriff des Betrachters in der Kunst eigentlich und vor allen Dingen in der Demokratie ein Skandal. Wir können mit Betrachter nichts bewirken. Man kann nur etwas begreifen, was man tut. Unser Bild vom Künstler müsste eigentlich ein bisschen als ein Übergangsmodell gesehen werden, was ermöglichen sollte, die Leute zu, wie die Engländer sagen, empowern, zu bekräftigen und zu bemächtigen, selbst diese Domäne, die sie an die Kunst abgeben und wo sie sich selbst quasi zu Betrachtern degradieren, selbst als Autoren selbst zu verwirklichen. Und das ist eigentlich immer wieder der Beweggrund von Arbeiten, die eigentlich den Betrachter zu einer Selbstverwirklichung einladen.
Sie waren ja jetzt in der Position, Werke für das Archiv auszusuchen, für das Archiv für Künstlernachlässe. Nach welchen Kriterien haben Sie da Ihre Arbeiten ausgewählt?
Sehr einfach, das waren einfach die Arbeiten, die ich noch hatte. Also es gibt keine Kriterien, es ist eigentlich nur, die anderen Arbeiten waren verkauft und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht als Archivar enden wollte oder dass ich mich mehr auf die Software, auf die geistigen Seiten, die immateriellen Seiten von meiner Arbeit konzentrieren wollte. Und dass also die Materialien, der materielle Output, die Produkte, dass ich die einfach nicht mehr im Haus haben wollte. Und die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen mit der Kunst, das hatte dazu geführt, dass ich das Geld nicht brauchte. Und ich fand, dass vieles, was ich gemacht habe, für mich immer eine große Überraschung geblieben ist, weil ich dachte, dass ich es nicht machen könnte. Ich war nie davon überzeugt, dass ich von der Kunst leben könnte. Und dann aber am Schluss habe ich gesagt, oh, guck mal, du musst jetzt also schon mal zugeben, dass das halt nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast. Und der Gedanke, dass Kunst ein Beruf ist, das ist mir immer noch fremd. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem anderen Beruf, der noch interessanter wäre. Und das hält mich, sagen wir mal, relativ frisch. Aber da stand dieses ganze Regal mit Arbeiten drin, stand da im Weg. Und manchmal stehe ich auch selbst im Weg und sage, ich müsste mich loswerden, um einen nächsten Schritt zu tun. Also praktisch war das dann, dass ich gesagt habe, welche Gesellschaft verdanke ich am meisten? Und dann war das dann einfach die Gesellschaft, die ich mit 18 Jahren verlassen habe. Das heißt, ich habe hier sehr viel gearbeitet während meinem Leben, obwohl ich hier nicht gewohnt habe. Und als ich dann hörte über einen Kunsthistoriker, dass es das gab, von dem ich keine Ahnung hatte, war ich einfach spontan sehr erleichtert und sehr froh, dass einerseits, dass ich mich von dem befreien konnte und andererseits, man tut ja auch nicht alles andere, was man jemals getan hat, in den Kühlschrank. Also irgendwann ist die Joghurt dann auch wirklich nicht mehr so frisch. Oder vielleicht für einen selbst nicht mehr so ergiebig. Und das ist ein Grund. Und ein anderer Grund war wirklich, um Danke zu sagen, um zu sagen, okay, also ich brauche es nicht mehr. Und ich wollte auch sagen, es ist nicht immer nur das Geld.
Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeiten dort in dem Archiv?
Also, dass sie von intelligenten Leuten behandelt und dass sie inhaltlich nicht auf den Kopf gestellt werden, dass die Leute den Mut haben, darüber zu reden, weshalb es diese Arbeiten gibt. Und das ist schon mal anders als bei vielen anderen Leuten, die von jeden Morgen ins Atelier gehen und da ihr Bild malen. Ich bin Fremder vielleicht in diesem Kontext. Und dass diese Fremden dabei sein können, ist eigentlich das größte Kompliment, was ich der Kunst machen kann.
Arbeitsmitschnitt eines Gesprächs zwischen Jochen Gerz und Ulrike Förster zur Erarbeitung einer Restaurierungs- und Konservierungsstrategie für das Werk Die Beschreibung des Papiers. Aufgenommen 2018 am Flughafen Düsseldorf.
Zum Einstieg hätte ich irgendwie gern erstmal gewusst, wie die Arbeit entstanden ist. Also ob dieses Gesamtwerk entstanden ist als Konzept für das Buch oder losgelöst davon.
Ja, also ich kam aus der Literatur und ich war nie in einer Kunstschule oder irgendwie hatte überhaupt keine Ahnung. Und in der Kunstschule, da wurde Gips von morgens bis abends. Also das ist jetzt übertrieben, aber ja, das war trotzdem ziemlich heavy. Also war das sicher kein Ort, der mich jemals hätte Künstler werden lassen. Es ist also im Prinzip nicht etwas, was fürs Buch entstanden ist, aber was nur in meinem Kopf im Buch sein konnte, weil ich keine Ahnung hatte von irgendwas, also von wegen mit Rahmen machen oder unter Glas.
Ab wann empfinden Sie das jetzt als störend, ne? Also hier ist ja zum Beispiel auch so ein Tesastreifen hinterlegt.
Ist ja ganz künstlerisch.
Genau, aber man könnte ja zum Beispiel auch sowas machen, dass man sagt, okay, man würde den halt abnehmen, also damit es nicht noch weiter ins Papier migriert und noch dunkler wird, sondern dass man sagt, okay, man erhält halt diesen Zustand so, wie es ist.
Super. Also wenn das jemand machen will, gerne. Wenn man es so anhalten kann, also ich finde es nicht besonders interessant, jetzt zu sagen, ach, das altert, guck mal hier. Natürlich ist das nicht gedacht für die Ewigkeit, aber Schriftsteller denken schon ziemlich weit. Aber ich würde sagen, also keine besonders jetzt künstlerischen Affekt daraus machen, sondern einfach so fixieren.
Okay, dass man sozusagen diesen Zustand, wie er jetzt ist, erhält. Also deshalb habe ich auch so ein bisschen gefragt, ob Sie das halt eher als Manuskript sehen oder als grafisches Werk. Aus restauratorischer Sicht würde man mit einem grafischen Werk immer ein bisschen anders umgehen, als wenn es jetzt einen Manuskriptcharakter hat. Also meine persönliche Meinung ist, wenn es ein Manuskript ist, dann darf man gerne diese ganzen Spuren, wie es halt bearbeitet wurde, wie es hergestellt wurde, also diesen Herstellungsprozess kann man gerne ablesen. Wenn es jetzt aber darum geht, wirklich sozusagen den Inhalt, diese Information und diese Bildästhetik transportieren zu wollen, dann könnte es halt schon sein, dass halt diese starken Verbräunungen hier stören.
Also immer so, ich würde mir einfach orientieren dran, was die Bedingungen der Entstehung dieser Arbeit, solcher Arbeiten ist, was in der Zeit so stattfindet. Ich glaube, es gehört schon zur Information dazu, dass Leute eingefallen sind in das Kunstgehege, die einfach totale Anfänger waren. Ich war ja nicht alleine. Also es gab auch sonst sehr viele Leute, die eben aus der Schreiberei in das Visuelle gedrängt haben. Und dieser Übergang, diese Übergangszeit, die ist eben der Vergangenheit in der Literatur geschuldet und der Zukunft in der Kunst geschuldet. Weil das ist eben eine Übergangszeit. Und ich würde sagen, was Sie gesagt haben, was Manuskripte und was Grafik sind, das liest man, lese ich auch bei mir drin immer noch als doppeltes Bild ab. Also das heißt, ich habe nichts dagegen, dass gezeigt wird, dass die Rahmung in jedem Sinne später kommt und dass ich nicht trainiert worden bin als Rennpferde auf der Kunstbahn. Das war nicht mein Ansatz. Mein Ansatz war einfach, wie kann ich leben? Also wenn es keine schlimmeren Verwerfungen gibt als diese.
Das sind eigentlich schon die schlimmsten.
Ja, genau, ja. Finde ich aber gut. Das Ding ist einfach so, ne? Diese ganze Zeit habe ich auf einer wunderbaren, riesig schweren IBM-Maschine gemacht. Mhm. Mhm. Aber die Schreibmaschine ist nicht mehr da. Also ich könnte diese Schrift auch gar nicht jetzt. Aber wie wichtig ist die Schrift? Und ich weiß es nicht. Mir geht es hauptsächlich wirklich bei all diesen Arbeiten ums Konzeptuelle. Wenn ich diese Arbeiten mache mit der Seite, die Seite ausmesse, die sind einfach auf dem Weg in den Körper, auf dem Weg vom Körper und in den Körper, in die zukünftige Arbeit, die dann im zweiten Teil ist und so weiter. Das sind aber Dinge, die man sich überlegt hat. Sehe ich so.
Ja.